Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Hallo Stefan, grüße dich.
Wenn wir bei Querbeet direkt einsteigen wollen, ist die erste Frage, die ich an dich habe, lieber Nico, was hast du denn in letzter Zeit erlebt?
Was habe ich in letzter Zeit erlebt? Naja, über manches darf ich ja nicht reden. über manches will ich vielleicht auch gar nicht reden. Ja, aber wir hatten letzte Woche mitorganisiert von meinem lieben Kollegen Philipp Schröder in München. Immerhin rund 450 IT-Lawyers aus aller Welt. Das war Rekordbesuch bei der ehrwürdigen IT-Law-Konferenz oder iTech-Law-Konferenz der Europäischen zusammen, die ich auch besucht habe und wo ich einen kleinen Vortrag gehalten habe am Freitag zu dem schönen Thema Did the Germans invent data protection? Antwort lautet natürlich nein. Ja,
verpasste Chance. Hast du wenigstens gesagt, dass die Germans...
Wie viele Vorträge hast du schon beigewohnt, die mit 1970 in Hessen angefangen haben?
Ja, aber es ist doch auch wahr, Nico. Und dann hättest du ja wenigstens ganz die Kante treffen können, indem du sagst, naja, den Datenschutz haben die Deutschen wahrscheinlich nicht erfunden, aber das Datenschutzgesetz haben sie erfunden. Das wäre doch was gewesen.
Genau, weil der zweite Mythos ist dann immer, dass wir, dass die deutsche Liebe zum Datenschutz etwas mit unseren Diktaturerfahrungen zu tun hat. Das ist ja zumindest was die Stasi-Seite angeht, ist das ja eindeutig ein Mythos, weil wie haben wir auf die Stasi reagiert? Mit dem Stasi-Unterlagengesetz, und das ist sehr verdienstvoll gewesen, aber hat jetzt nicht so viel mit dem Datenschutz sicherlich zu tun. Nicht? Aber es ist immerhin interessant und sehr, sehr anregend, auch mit Kolleginnen von überall über diese Fragen, die ja uns alle bewegen, egal ob wir in Berlin, in Dublin oder auch in Los Angeles ansässig sind, diese Fragen zu diskutieren. Das war letzte Woche. Dann hatten wir letzte Woche auch eine als Festredner hier beim Berliner Anwaltsessen, das glaube ich zum gefühlt 380. Mal stattgefunden hat, im Waldorf Astoria Hotel, kommen dann immer so 100 Anwälte und manche dazwischen, die man kennt, auch zusammen und essen festlich und lauschen einer Festrede. Die Festrede hat dieses Jahr Peter Schaar gehalten, der unter anderem auch der Ping als Mitglied des Beirats seit vielen, vielen Jahren verbunden ist und sich dort sehr nachdenklich auch über manche Phänomene des modernen Datenschutzes geäußert. Da hoffe ich, dass wir ihn mal demnächst bekommen, dass er sich vielleicht auch über die Sachen, die ihn jetzt offensichtlich auch in jüngerer Zeit bewegen, auch einmal vielleicht in dieser Form hier austauschen. Dann möchte ich noch hinweisen auf zwei Veranstaltungen, also eine, die du ja auch mindestens genauso gut kennst wie ich. Wir machen am 12. Dezember, einem Donnerstag, ab 15 Uhr eine Live-Veranstaltung, wo wir auch Podcasts aufnehmen. Dort haben wir eine illustre Schar von Gästen, die wir eingeladen haben und die auch kommen werden. Aus der Ferne werden wir uns unterhalten mit Professor Papier, dem ehemaligen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten. Und dann vor Ort werden wir sprechen über Fragen der Informationsfreiheit, des Datenschutzes, aber auch darüber hinaus der Bürgerrechte, unter anderem mit Jan-Philipp Albrecht, einem der Protagonisten, als es um die DSGVO ging und jetzt Vorstand bei der Heinrich-Böll-Stiftung, dem FDP-Abgeordneten Thorsten Lieb werden wir sprechen. Wir werden sprechen zum IFG mit Professor
Matthias Rossi.
Matthias Rossi, ja, genau, aus Augsburg. Und last but not least haben wir dann dort auch noch zu Gast wen, Stefan? Kriegst du sie alle
zusammen? Ja, Indra
Spieker, selbstverständlich. Ladies
eigentlich first, ja, natürlich. Dömann, wir haben den
sehr geschätzt,
Kollegen,
ja.
Thomas Fuchs
aus natürlich aus Hamburg, genau. Ja.
Mit dabei, also wirklich eine illustre Schar. Das wird sehr spannend, sehr interessant und auch vielfältig werden. Mhm.
Genau, Einzelheiten abrufbar über die Website des Erich Schmidt Verlages. Dort ist sie angekündigt als Veranstaltung am 12. Dezember. Wir würden uns sehr, sehr freuen, viele von denen, die uns hier regelmäßig zuhören, dort auch zu treffen und kennenzulernen, sofern wir sie nicht schon kennen. Dann möchte ich noch ganz kurz hinweisen, dass wir jetzt wieder bemüht sind, den Blog der Zeitschrift Ping auch etwas stärker zu nutzen, als das bislang der Fall war. Als erste Maßnahme haben wir dort einen kleinen Beitrag veröffentlicht zu einer Entscheidung, die wir hier auch schon im Podcast besprochen haben, nämlich zu der neuesten Schrems-Entscheidung, zu der Frage, ob man noch einen geouteten Schwulen outen kann. Das noch zur Abrundung dazu. Ansonsten wollen wir uns ja hier eigentlich über Aktuelles unterhalten. Und da aktuell, ja, ich kriege ja immer so ein bisschen Pickel, wenn ich es höre, Beschäftigten-Datenschutzgesetz gibt es mal wieder einen Entwurf.
Ja. Aber es wird dich freuen, dass es in einer abgespeckten Version kommt. Es heißt nämlich tatsächlich Beschäftigten-Datengesetz. Das Schutz ist irgendwie verloren gegangen auf dem Weg, auf dem weiten Weg dieses Entwurfs in Richtung auf das Kabinett, wo er noch nicht ist. Im Koalitionsvertrag der Ampel, wir erinnern uns, die Ampel, das war diese Koalition aus drei Parteien, die sich gemeinsam was vorgenommen hatten und wo wir aktuell nicht genau wissen, ob es die am Ende der Woche noch gibt. Die Parteien bestimmt, die Fraktionen auch, aber die Koalition, naja, schauen wir mal. Die hatten im Koalitionsvertrag von 2021 festgehalten, dass sie ein Beschäftigtendatenschutzgesetz gemeinsam basteln wollen, und zwar unter gemeinsamer Federführung von Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf der einen und dem Bundesinnenministerium auf der anderen Seite. Und es gab zwischendurch mal so ein Eckpunktepapier, sodass man glauben konnte, die arbeiten da wirklich dran. Und als wir die Hoffnung schon aufgegeben hatten, dass wirklich noch ein Entwurf kommt, wurde unter dem 8.10. ein solcher Entwurf tatsächlich geleakt, woraus wir entnehmen, also wirklich, die Ministerien waren fleißiger, als wir ihnen unterstellt haben. Und dieser Entwurf befindet sich jetzt in der Ressortanhörung. Also alle Ministerien des Bundes dürfen nochmal ihren Senf zum Entwurf dazugeben, bevor es ins Kabinett kommt. Und das ist tatsächlich für Mitte Dezember. Ich meine, eine Kabinettssitzung ist für den 18. Dezember geplant, vorgesehen. Also da tut sich was. Und wenn man dort reinschaut, lieber Nico, dann sieht man doch umfassend in vielen Bereichen Regelungen, wo man sie erwartet hat, zum Teil auch nicht erwartet hat. Zum Beispiel jetzt natürlich eine Vorschrift über den Einsatz von Systemen der künstlichen Intelligenz am Arbeitsplatz. Der Paragraph 10 des Entwurfs sieht das so vor. Oder schon direkt mit Kontroversen verbunden, Paragraph 11 des Entwurfs, wo ein Verwertungsverbot vorgesehen kann für den Fall, dass der Arbeitgeber Beschäftigtendaten rechtswidrig, zum Beispiel auch entgegen den Vereinbarungen in einer Betriebsvereinbarung, verarbeitet hat. Dazu gab es ein sehr interessantes Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Im Juni 2023, der zweite Senat hatte dort zugeschlagen und gesagt, Verwertungsverbote in Kollektivvereinbarungen wollen wir nicht. Der Senat entscheidet selbst, was er an Tatsachen zur Kenntnis nimmt und was nicht. Und darüber können die Betriebsparteien gar nicht verfügen. Das sieht der Bundesgesetzgeber, jedenfalls wenn man dem Entwurf glauben darf, offensichtlich anders. Und da ist jetzt ausdrücklich vorgesehen, dass solche Verwertungsverbote durchaus auch in einer Betriebsvereinbarung festgehalten werden können. Unter bestimmten Voraussetzungen ist da ist kein absolutes Verwertungsverbot. Also der Arbeitgeber darf sich durchaus noch wehren gegen Straftaten oder schwerwiegende Pflichtverletzungen. Und dazu wird er also vor Gericht nicht auf taube Ohren stoßen, wenn er die Daten zum Beleg dieser Straftat oder der Pflichtverletzung datenschutzwidrig erhoben hat. Aber alles andere kann jedenfalls ausgeräumt werden mit einem Verwaltungsverbot. Das fand ich interessant von der Positionierung her. Ganz besonders überraschend in dem Entwurf und auch sehr kontrovers ist ein Mitbestimmungsrecht, das dem Betriebsrat eingeräumt wird bei der Bestellung des, man höre und staune, internen bzw. externen Datenschutzbeauftragten, vorgesehen in § 12 des Entwurfs. Das schlägt jetzt schon hohe Wellen. Beim internen Datenschutzbeauftragten, also wenn der Datenschutzbeauftragte des Arbeitgebers aus der Belegschaft stammt, gab es ohnehin Mitbestimmungsmöglichkeiten in aller Regel. Bei einem externen Datenschutzbeauftragten allerdings nicht. Und dort jetzt dem Betriebsrat eine Rolle zuzuweisen, das wird die Arbeitgeberseite nicht freuen. Das gibt garantiert noch intensivere Diskussionen. Und letzter Punkt, den ich hier hervorholen will und betonen möchte, § 20 des Entwurfs, deutliche Verschlechterung der Beschäftigtenrechte. weil die verdeckte Videoüberwachung für zulässig erklärt wird. Und das ist super spannend. Das ist historisch spannend, weil das zum Beispiel ein Punkt war, der beim letzten beschäftigten Datenschutzgesetzentwurf der Bundesregierung im Jahr 2011 war das. Damals eine schwarz-gelbe Koalition. Damals hatte sich die Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger eindeutig gegen verdeckte Videoüberwachung am Arbeitsplatz ausgesprochen, obwohl das Bundesarbeitsgericht das in Notfällen durchaus gestattet hat. Sie hat es damals abgelehnt. Jetzt steht es drin. Und das Spannende wird sein, entspricht das der Datenschutzgrundverordnung? Geht das so? Nämlich heimliche Maßnahmen, also Maßnahmen entgegen Artikel 13-14 der Datenschutzgrundverordnung ohne Information des Arbeitgebers. Das würde mich überraschen, dass das zulässig ist. Man probiert es mal. Insofern spannend und ja, also zunächst mal Hut ab vom Arbeitsministerium. Ein Entwurf ist da, eine Entwurfsbegründung gibt es auch, es lässt sich alles lesen, ganz solider Vorschlag, durchaus umstritten an der einen oder anderen Stelle, aber für einen Referentenentwurf à la Bonheur. Und jetzt schauen wir mal, ob er es bis ins Kabinett schafft.
Was mich ja vor allen Dingen, was ich mich vor allen Dingen gefragt habe, ist, ob das überhaupt geht, ein Verwertungsverbot per Parteivereinbarung zu machen. Verwertungsverbot ist ja die Balance zwischen der Wahrheitsfindung durchs Gericht, also der materiellen Gerechtigkeit, und den dann hier den verletzten Rechten, also Information, Selbstbestimmung und Persönlichkeitsrecht. Das ist ja immer die Abwägung, die dann auch in der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung auftaucht, die dann vorzunehmen ist. Und es in die Dispositionsbefugnis der Parteien einer Betriebsvereinbarung zu stellen. Also ob das Gericht jetzt die Wahrheit herausfinden darf, das ist ja das, worum es geht, oder nicht. Da habe ich ja so ein bisschen Bauchschmerzen, dass das eigentlich überhaupt in die Rechtsprechung zu den Verwertungsverboten hineinpasst.
Die Bauchschmerzen, genau diese Bauchschmerzen hatte das Bundesarbeitsgericht auch und hat gesagt, nee, ihr seid nicht dispositionsbefugt. Dagegen wird man sagen können, naja, vom Arbeitsgericht herrscht auch Parteibetrieb. Was das Gericht erfährt, darüber bestimmen die Parteien, kein Amtsermittlungsgrundsatz. Das Gericht kann dann möglicherweise auf Basis eines nur unvollständigen Sachverhalts zur Entscheidung berufen sein. Gesichtspunkt Nummer 1 und Gesichtspunkt Nummer 2. Auf die Art und Weise kann man natürlich Betriebsvereinbarungen auch stärken. Wenn man dem Arbeitgeber sagt, pass auf, mein Freund, wir haben uns jetzt darauf verständigt, was zulässig ist und was nicht zulässig ist. Und wenn du dagegen verstößt, dann schießt du dich selber raus. Dann kannst du es vergessen, dann kannst du jedenfalls nicht mehr, wenn du mit dem Betriebsrat nicht zurechtkommst, nicht noch vor Gericht sozusagen dein Heil suchen, das wollen wir nicht. Und insofern, das schwächt ja geschlossene Kollektivvereinbarung, wenn der Arbeitgeber im Nachhinein sagen kann, auch ich springe da raus, das widerspricht jetzt zwar meinem gegebenen Wort, aber dann soll das Gericht das doch entscheiden. Also es ist schon ein Punkt, der des Streites wert ist, sage ich mal. BRG lässt sich hören, dein Argument ist gut, Nico, aber es gibt auch Gründe zu sagen, ja, jetzt überlass das mal den Tarifparteien. Dass es prozessual geht, das wissen wir aus dem Zivilprozess. Schau dir an, Urkundenprozess, ja, wo die Parteien im Vorfeld sich darüber verständigen, was für Beweismittel zulässig sind. Da ist auch allen klar, dass das nicht die materielle Wahrheit sein wird, die da am Ende rauskommt.
Gut, aber da hast du ja das Nachverfahren, wo dann...
Dann kannst du im Nachhinein aufräumen, so ist es, kannst du versuchen, das wieder hinzukriegen. Aber dass die Parteien jetzt gar nicht dispositionsbefugt seien, das wird man auch nicht sagen können. Also sehr spannend und mit Sicherheit umstritten. Das BRG will das nicht, das ist eindeutig. Der zweite Senat ist mit Sicherheit unglücklich mit dem Entwurf.
Genau, das ist noch die Entscheidung, die ja nach geltendem Recht ergangen ist. Und da ist die Frage, ob der Gesetzgeber, ohne gegen die Verfassung zu verstoßen, denke ich mal, im Rechtsstaatsprinzip, dass das Gericht nicht offenen Auges gegen die Wahrheit entscheiden kann. Was es ja tut, wenn es Beweismittel, die eindeutig sind, ja, da wird jemand beim Klauen erwischt, nicht, durch eine unerlaubte Kamera. Und dann wird ja das Gericht, wenn es ein Verwertungsverbot gibt, dann wird es ja dazu gezwungen, gegen die Wahrheit, der hat geklaut, den Fall zu entscheiden und das einfach auszublenden. Nicht? Und das ist jedenfalls, da blinkt das Rechtsstaatsprinzip im Hintergrund.
Super Thema, Nico. Zwei Aspekte noch dazu. Zum einen, das Gericht kann ja selbst ein Beweisverwertungsverbot feststellen. Das heißt, wenn die sagen, durch die Einführung dieser Information in den Prozess findet nochmal eine Vertiefung der Rechtsverletzung statt und deswegen nehmen wir das nicht zur Kenntnis, da schlägt sich ja das Gericht selbst sozusagen die Erkenntnis aus der Hand und sagt, wir haben zwar gesehen, wie der Beschäftigte in die Kasse gegriffen hat, das nehmen wir aber nicht zur Kenntnis, weil das nicht verwertbar ist.
Aber, da also geht, aber es ist ja immer eine Abwägung. Also je gravierender, ja. Die, ja. Je gravierender die Vorwürfe sind, um die es geht, oder die Taten sind, um die es geht, desto höher werden die Hürden für ein Verwertungsverbot.
Ja, absolut, absolut. Und der zweite Aspekt zur Beruhigung aller Beteiligten und ein bisschen natürlich drückt das auch auf die Stimmung, sich mit dem Entwurf auseinanderzusetzen. In dem gerade kursierenden Lindner-Papier zur Wirtschaftspolitik der Ampel, wo der FDP-Vorsitzende versucht tatsächlich und Finanzminister versucht, nochmal die Koalition in eine bestimmte Richtung zu lenken. In diesem Lindner-Papier steht ausdrücklich drin, das Beschäftigtendatengesetz wollen wir nicht. Wir wollen keine bürokratische Zusatzbelastung der Wirtschaft in dieser Legislaturperiode. Also FDP scheint das generell abzulehnen, dass sie sich damit in Widerspruch setzen zum Koalitionsvertrag, scheint die FDP nicht sonderlich zu beeinträchtigen.
Warten wir ab, was dort geschieht. Und warten wir auch ab, dass erste Leitentscheidungsverfahren und das erste Mal, dass der BGH, der Bundesgerichtshof, im Leitentscheidungsverfahren einen Fall entscheidet. Das ist eine noch in jüngster Zeit eingeführte Vorschrift in die ZPO, der Paragraph 552b, der eingeführt worden ist, weil unter anderem in den Dieselverfahren, die es ja in großer Zahl bei den Zivilgerichten gegeben hat, zu beobachten war, dass es immer wieder Revisionen gegeben hat, Fälle, die beim BGH lagen, in denen kurz vor der mündlichen Verhandlung die Revision zurückgenommen wurde. Ich habe jetzt die Dieselfälle nicht weder hier in der Kanzlei gehabt, noch wirklich aus der Nähe verfolgt. Aber das waren wohl Fälle, in denen die Anwälte der Automobilunternehmen, ob zu Recht oder zu Unrecht, fürchteten, das geht nicht gut aus für uns in der Revision. Und da wollen wir jetzt hier keine Entscheidungen des BGH riskieren, die dann Auswirkungen auf viele, viele andere Verfahren haben. Und so hat man dann Vergleiche gemacht, Revisionen zurückgenommen, also auf jeden Fall dafür gesorgt, dass der BGH nicht entschieden hat. Das war natürlich sehr misslich, vor allen Dingen für die unteren Instanzen, die dadurch in bestimmten Fragen, die sich immer wieder stellten, keine Klärung durch den BGH bekamen. Als Reaktion darauf hat man das Leitentscheidungsverfahren eingeführt, das dem BGH die Möglichkeit gibt, über eine Revision auch dann zu entscheiden, wenn die Revision zurückgenommen wird. Nämlich immer dann, wenn es um Rechtsfragen geht, deren Entscheidung für eine Vielzahl anderer Verfahren von Bedeutung ist. Wir haben hier ja auch schon verschiedentlich erwähnt, eine große Vielzahl von Fällen, in denen Schadensersatzansprüche nach Artikel 82 DSGVO überwiegend erfolglos geltend gemacht werden aufgrund eines Vorfalls, der ein paar Jahre zurückliegt, wo bei Facebook Mobilfunknummern abgegriffen, gescrapt worden sind und dann in einer, die Leute dort hinterlassen haben in ihren Profilen, in einer großen Menge, was dann zu Schadensersatzklagen geführt hat, in mittlerweile auch doch einer ganzen Reihe von Fällen, die schon beim BGH lagen, ist kurzfristig die Revision jeweils zurückgenommen worden. Jetzt hat der BGH ganz frisch verkündet, dass er eine Leitentscheidung erlassen wird zu verschiedenen wiederkehrenden Fragen. Ein Verfahren hat er zum Leitentscheidungsverfahren bestimmt und da wird es angefangen mit unter der Bestimmtheit von Unterlassungsanträgen über die Substantiierungsanforderungen bei einer Schadensersatzklage, über die Grundfrage, ob denn der bloße Kontrollverlust über gescrapte Daten bereits einen immateriellen Schaden darstellt und wie er in einem solchen Fall zu bemessen wäre, und der gleichfalls natürlich noch vorgelagerten Grundfrage, ob dieser Scraping-Vorfall überhaupt einen Verstoß gegen die DSGVO darstellte. Also ein ganzer Katalog hier von Fragen, die sich in diesen Prozessen immer entstellen, werden vom BGH dort voraussichtlich entschieden werden. Ich möchte mal die Prognose wagen, dass es recht wahrscheinlich ist, dass da ein Vorlagebeschluss wiederum zum EuGH aber herauskommt. Weil, also jedenfalls, also über einen Teil der Fragen, natürlich die prozessualen Fragen, also Bestimmtheit von Feststellungsanträgen taucht auch auf. Da kann und muss der BGH selbst entscheiden, aber also die Frage, ob der Kontrollverlust bereits einen Schaden darstellt, das ist auf jeden Fall eine EuGH-Frage, wobei man sich fast ja darüber streiten kann, ob die nicht schon vom EuGH auch wiederum entschieden ist, nicht? Aber das hat den EuGH bisher wenig gestört. Also diese Fragen, was ist ein immaterieller Schaden nach der DSGVO, den hat er ja schon in verschiedenen Entscheidungen mit verschiedenen Facetten beleuchtet. Die Grundfrage hat er bis heute nicht entschieden. Er hat immer nur gesagt, was alles kein Schaden, kein immaterieller Schaden nach der DSGVO ist. Aber also wo die Schwelle liegt zum Schaden, das ist der Entscheidung noch nicht zu entnehmen. Mal schauen, ob dieser Fall, wenn er dann tatsächlich, wie es wohl wahrscheinlich ist, zum EuGH geht, diese Frage dann tatsächlich zum Gegenstand haben wird. Das ist jedenfalls spannend und sicherlich eher für die Kläger eine gute Nachricht als für die Beklagten. Denn der beklagte Meta-Konzern hat ja seine Gründe, warum er den BGH jetzt mehrfach nicht entscheiden lassen wollte, indem dort Vergleiche geschlossen bzw. Revisionen zurückgenommen worden sind. Ja, ein Konzern wie Meta schließt dann also als Beklagter schließt Vergleiche, wenn er selbst gewonnen hat in der Vorinstanz und die Sorge hat, dass der BGH anders entscheidet, dann kriegt er das Verfahren ja nur vom Tisch, indem er dann ordentlich zahlt, damit die Kläger ihre Revision zurücknehmen. In den Fällen, in denen das nicht für Meta erfolgreich ausgegangen ist, in der zweiten Instanz, wenn dann die Sorge besteht, dass da beim BGH nichts Gutes herauskommt für Meta, da müssen sie natürlich die Revisionen zurücknehmen. Nicht? Und diese beiden Konstellationen hat es wohl beide auch verschiedentlich gegeben. Nun ja, das bleibt auf jeden Fall spannend, wenn ich mir eine Anmerkung erlauben darf. Ich hoffe jedenfalls, egal wie das ausgeht, dass damit jedenfalls ein bisschen gebremst wird, dieser Eifer hier immer Massenverfahren zu machen auf Kosten von vielen Rechtsschutzversicherten, weil die Rechtsschutzversicherungen tragen diese Verfahren ja alle mit, auch wenn sie überwiegend schlecht ausgehen. Und diese versuchte Geschäftemacherei mit dem Datenschutz durch Prozessfinanzierung ist auch etwas, was man jedenfalls nicht unbedingt gut finden muss, wenn einem der Datenschutz am Herzen liegt.
Eine Frage, Nico, hätte ich noch an den erfahrenen Prozessanwalt, der du ja bist. Was genau wird eigentlich gesichert durch dieses Leitentscheidungsverfahren? Nämlich das Verhalten von Meta in dem Fall oder überhaupt von Verfahrens- oder Prozessbeteiligten, sich vergleichsweise zu einigen, auch schon möglicherweise nach der ersten oder zweiten Instanz zu einigen oder über Rechtsbehelfe, Rechtsmittel selbst zu entscheiden, sie einzulegen, sie zurückzunehmen. Das ist ja alles zunächst mal legal und legitim, das zu tun. Was genau wird denn bezweckt damit, dass man sagt, der BGH muss jetzt aber unbedingt eine Leitentscheidung loswerden können und darf dabei nicht davon abhängig sein, dass die an diesem Einzelverfahren Beteiligten, Prozessbeteiligten es sich anders überlegen? Ist das wirklich diese Idee von der vereinheitlichenden Wirkung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung? Nämlich die nachgeordneten Gerichte, die werden ja mit ihren Entscheidungen ganz zufrieden sein. Die können ja durchaus damit leben, wenn ihre Entscheidungen rechtskräftig werden. Dann sagt der BGH halt nichts dazu. Also ist das diese Idee, wir brauchen da eine Gleichförmigkeit der Rechtsanwendung?
Naja, faktisch ist es ja so, wenn der BGH bestimmte Fragen einmal entschieden hat, also wenn er etwa sagen würde, schon der Kontrollverlust ist ein Schaden, dann sind ja zwar die Landgerichte, Oberlandesgerichte, die mit ähnlichen Fällen befasst sind, daran nicht, also sind ja faktisch nicht daran und rechtlich nicht daran gebunden, aber sie folgen dem natürlich in aller Regel. Ja, und das heißt, dann gehen diese Prozesse jedenfalls schneller zu Ende. Ja, weil die anderen Instanzen wissen, haben etwas, woran sie sich orientieren können. Und wenn es dann nie zu einer BGH-Entscheidung kommt, weil da immer zurückgenommen wird und Vergleiche geschlossen werden, dann bleibt es halt dabei, dass bei dem jetzigen Bild, dass die Instanzgerichte ganz, ganz unterschiedlich entscheiden, diese Fälle.
Aber wenn man das Ganze sich jetzt europarechtlich anschaut, in einer Situation, wo der BGH, du sagtest es schon, ja wahrscheinlich selbst vorlegen wird, jedenfalls aber immer die Möglichkeit besteht, den Europäischen Gerichtshof anzurufen, ist das dann auch so von entscheidender Größe? Die unteren Instanzen, Landgerichte, Oberlandesgerichte, sind zwar nicht rechtlich verpflichtet, dem EuGH Fragestellungen zum europäischen Recht vorzulegen, aber sie könnten es ja jederzeit auch tun. Das heißt, wenn es um eine Vereinheitlichung geht, ist doch eigentlich Bezugspunkt der Europäische Gerichtshof und gar nicht mehr so sehr der BGH. Spielt der wirklich noch so eine große Rolle?
Nein, das Leitentscheidungsverfahren gibt es ja jetzt unabhängig davon, ob es um die Anwendung von europäischem Recht geht oder von deutschem Recht geht. Was interessant ist an der Pressemitteilung, wir haben ja bisher nur eine Pressemitteilung, die Entscheidung selbst habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Sie ist auch noch, versuche es gerade aufzurufen, sie ist auch noch nicht draußen. Was interessant ist an der Pressemitteilung, ist ganz am Schluss, also Sie schreiben ja immer in Ihrer Pressemitteilung die Normen herein, um die es geht. Und ganz zum Schluss schreiben Sie auch noch ausdrücklich herein 148 ZPO, das einen vierten Absatz bekommen hat, Aussetzung von Verfahren bei Vorgreiflichkeit. Da gibt es die Regelung, dass die unteren Instanzen aussetzen können. Also ab jetzt eigentlich kann jedes Gericht, das so einen Facebook-Fall hat, und das sind Hunderte und Tausende von Fällen, also Tausende von Fällen bundesweit, kann das Verfahren aussetzen. Ja, kann Verfahren aussetzen bis zur Entscheidung des BGH über das Leitentscheidungsverfahren. Und damit ist jetzt erstmal diese Prozesswelle, die da ist, und die ja auch die Gerichte dann schon auch erheblich belastet, ist erstmal gestoppt.
Prima, sehr spannend, auch prozessual spannend. Da geht es nochmal ein Schrittchen weiter. Und wir werden das natürlich im Blick behalten. Sollte es der BGH selbst entscheiden, sollte er vorliegen, dann werden wir hier an dieser Stelle davon berichten. Damit, lieber Nico, wir haben es ein bisschen aufgehoben, aber nicht aufgeschoben. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das jetzt im Zentrum stehen soll, Urteil schon vom 1. Oktober 2024, aber doch von ganz erheblicher Bedeutung. Es ging nämlich um eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen das BKA-Gesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat also binnen kurzer Zeit mal wieder zum zweiten Mal zugeschlagen, während noch im Juli der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts das hessische Verfassungsschutzgesetz teilweise für verfassungswidrig erklärt hat, hat eben selber selbiger erste Senat sich jetzt auf das Gesetz zum Bundeskriminalamt angeschaut und hat auf 214 Randnummern, also eine wirklich erschöpfende Entscheidung, sehr, sehr viel dazu gesagt, welche Teile des BKA, es ist nicht vollständig im Bausch und Bogen für verfassungswidrig erklärt worden, sondern welche Teile des BKA-Gesetzes nicht vor der Verfassung Bestand haben. Verfassungsbeschwerdeverfahren, die sehr unterschiedliche Beschwerdeführer gefunden haben. Da war zum einen wieder die uns gut bekannte und auch in Karlsruhe häufig auftretende Gesellschaft für Freiheitsrechte, die in Berlin sitzt und sich zum Ziel gesetzt hat durch strategisches Klagen, also sie greifen aus ihrer Sicht erfolgversprechende Klagen auf, zu einer Klärung der Rechtslage beizutragen. Die GFF hat dort erfolgreich vorgetragen, verschiedene Rechtsanwälte haben Verfassungsbeschwerde erreicht und schöne Koalition Fußball-Ultras, die sich auch vom BKA-Gesetz in besonderer Weise in ihrer Fanausübung beeinträchtigt sahen, haben auch Beschwerde geführt und gewonnen. Vielleicht machen wir es mal in zwei Teilen, dass wir uns das Urteil des Bundesverfassungsgerichts anschauen. Schauen wir erstmal auf die Zulässigkeit. Da macht Karlsruhe wieder etwas, wo ich inzwischen immer heftiger mit dem Kopf schüttle. Sie haben nämlich zum Teil die Verfassungsbeschwerden für unzulässig erachtet, weswegen auch am Ende übrigens in bemerkenswerter Kleinlichkeit das Bundesverfassungsgericht die Kostenerstattung, sogar die überwiegende Kostenerstattung für die Beschwerdeführer verweigert, weil sie ja verloren hätten, weil Teile ihrer Verfassungsbeschwerden unzulässig waren. Und warum waren die unzulässig? Naja, es fehlt aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts an einer hinreichenden Auseinandersetzung mit dem einschlägigen Fachrecht. Und zwar hätten sich die Beschwerdeführer insbesondere, ich sag's etwas ironisch, die Fußball-Ultras, auseinandersetzen müssen mit dem internen Informationssystem des Bundeskriminalamts und der Trennung der Datenbestände im Informationssystem des Bundeskriminalamts und im polizeilichen Informationsverbund sowie der damit einhergehenden unterschiedlichen Gewichtung des Eingriffs und möglichen korrespondierenden Rechtfertigungsanforderungen. Karlsruhe sagt also, kurz gefasst, wir hätten von euch mehr Ausführungen zum einschlägigen Fachrecht erwartet. Und da ihr uns das nicht alles aus unserer Sicht detailliert genug dargelegt habt, erklären wir mal eben eure Verfassungsbeschwerden insofern für unzulässig. Nico, was soll das, frage ich dich, vor dem Hintergrund, dass sich Karlsruhe selbstverständlich, ganz unabhängig vom Vortrag der Beschwerdeführer, das Fachrecht anschaut, dass es das Fachrecht selbst besser versteht als alle Beschwerdeführer zusammen und dass es sich sowieso in der völligen Breite mit dem BKA-Gesetz in seinem jeweiligen Novellierungsstand beschäftigt. Was soll das? Hier so eine Übung, eine Fingerübung der Beschwerdeführer zu verlangen, ihr müsst aber euch mit dem Recht im Vorfeld auseinandergesetzt haben. Wenn es um Tatsachenvortrag ginge, würde ich nichts sagen. Da ist Karlsruhe mit Sicherheit manchmal informationsbedürftig. Aber wieso braucht Karlsruhe denn diese rechtlichen Ausführungen? Was soll das denn nun?
Naja, dies vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es ja gar keinen Anwaltszwang gibt vom Bundesverfassungsgericht. Also ja. Da fragt man sich, das ist natürlich immer so ein bisschen schulmeisterlich irgendwie dann den Juristenkollegen, die da als Anwälte auch in diesem Verfahren tätig gewesen sind, denen irgendwie zu sagen, denen auf die Finger zu geben. Das schwingt da immer manchmal mehr und manchmal weniger deutlich mit. Aber es ist natürlich völlig absurd, wenn man das mal sich wieder in Erinnerung ruft, dass man eine Verfassungsbeschwerde ohne Anwalt führen kann. Und wenn man sie ohne Anwalt führen kann, dann kann es eigentlich auch nicht richtig sein, dass es diese Anforderungen gibt, die Bundesverfassungsgericht jetzt hier aufruft. Denn damit sagt das Bundesverfassungsgericht ja faktisch, also um hier überhaupt die Zulässigkeitshürde zu überschreiten, müsst ihr also hier doch gesteigerte rechtliche, fachrechtliche und dann letztlich auch verfassungsrechtliche Erkenntnisse mitbringen. Und die die gehen ohne Juristen und ohne Anwalt nicht. Also insofern geht das eigentlich auch, das geht jedenfalls gegen den Geist der Vorschriften, die Verfassungsbeschwerde für jedermann und eben auch ohne Anwaltszwang.
Und das in der Konstellation, wo selbst Karlsruhe immer wieder darauf hinweist, dass die Rechtsmaterie inzwischen so komplex und unverständlich geworden ist. Also bitteschön, die Informationsverbünde zwischen Bundesbehörden und Landesbehörden, wer glaubt, dort völlig durchblicken zu können, wie die Datenbestände aufgebaut werden, was getauscht werden darf, was nicht getauscht werden darf, wie die zu trennen sind. Das begreift ohnehin, glaube ich, ein Normalsterblicher, auch kein normalsterblicher Anwalt, ohne weiteres. Und in dem Punkt jetzt zuzubeißen und zu sagen, reicht uns nicht, das ist schon heftig, wenn man die Akteure kennt, die dort mitgespielt haben. Kleiner Disclaimer von meiner Seite, ich bin Mitglied in der GFF, habe aber allerdings mich mit dem Verfahren selbst nicht intensiv befasst. Aufgetreten ist in Karlsruhe unter anderem der Professor Matthias Becker, hervorragender Kenner des Polizeirechts. Wenn der das nicht geschafft haben sollte, sich damit hinreichend auseinanderzusetzen, dann kann es niemand. Auch Bijan Mouini von der GFF, das sind Fachleute, die sich wirklich intensiv schon seit Jahren mit den Themen auseinandersetzen, denen jetzt zu sagen, und auch übrigens mit der Kostenfolge, dass die Beteiligten die Kosten, die nicht unerheblich sind, selbst tragen dürfen zu 2/3, das ist schon wirklich an der Grenze dessen, was ein Bürgergericht sich leisten sollte. Aber gut, wir steigen mal in die Inhalte und schauen uns an. Also Karlsruhe hat tatsächlich gesetzliche Befugnisse des Bundeskriminalamts zur Datenerhebung und Datenspeicherung teilweise für verfassungswidrig erklärt. Ich lese in den Punkten immer sehr genau, weil es da auch unterschiedliche Formulierungen gibt. Karlsruhe sagt jetzt, wegen Verstoßes gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, da grinse ich immer ganz gerne, weil auch das ja inzwischen oder jedenfalls von verschiedenen Seiten auch in der Literatur zum Teil angezweifelt wird, dass die informationelle Selbstbestimmung selbst ein Grundrecht ist. Karlsruhe deutet das an, indem sie sagen, dass dieses Grundrecht als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts trotzdem, sie nennen es Grundrecht und wir haben bei unserer Entscheidungsveranstaltung 40 Jahre Volkszählung im letzten Dezember, lieber Nico, uns ja auch damit beschäftigt, dass es kein Zufall war, dass Karlsruhe 1983 ausdrücklich immer vom Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gesprochen hat. Was wird in der Sache entschieden? Teile des BKA-Gesetzes sind verfassungswidrig, zum Beispiel soweit es um die heimliche Überwachung von Kontaktpersonen von Verdächtigen geht. Da geht es darum, dass Rechtsanwälte oder Journalisten in den Fokus von Sicherheitsbehörden geraten können, wenn es um Fälle der Terrorismusabwehr geht. Und da sagt Karlsruhe sehr deutlich, also da ist schon die Gefahrennähe der Verdächtigen selbst nicht gesetzlich klar genug definiert, dann gilt das erst recht für die Kontaktpersonen. Also das ist verfassungswidrig und muss neu formuliert werden. Verfassungsgemäß ist demgegenüber der grundsätzliche Informationsverbund und das Informationssystem des Bundeskriminalamts, durch das sich Karlsruhe durchgearbeitet hat, auf Seiten über Seiten. Verfassungswidrig ist hingegen wieder die Weiterverarbeitung im polizeilichen Informationsverbund, also die Frage, wie dort eingemeldete Daten weitergegeben werden auf der föderalen Datenplattform der Polizeibehörden des Bundes und der Länder. Das ist verfassungswidrig. Warum sind diese Aspekte verfassungswidrig? Zum Teil fehlt es an einer ausreichenden Ansetzung der Eingriffsschwelle. Zum Teil ist der Speicheranlass und die Speicherdauer nicht überzeugend aus Sicht von Karlsruhe begründet. Und was ich sehr spannend finde, Karlsruhe weist darauf hin, dass das, was im Gesetz, im BKA-Gesetz vorgesehen ist, nämlich zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit dieser Eingriffe jeweils behördliche bzw. richterliche Einzelfallprüfungen vorzusehen, das reicht Karlsruhe nicht. Offensichtlich sagt Karlsruhe, das sozusagen jetzt Case by Case intern überprüfen zu lassen, sichert nicht die Verfassungsmäßigkeit dieser Eingriffsmöglichkeiten. Karlsruhe bemängelt, es gäbe kein hinreichend erkennbares gesetzliches Regelungskonzept in diesem Bereich, an dem sich dann die behördliche bzw. fachrichterliche Überprüfung orientieren könnte. Also stark, interessant, sehr komplex und wie alle Verfassungsbeschwerden der letzten Jahrzehnte zu Sicherheitsgesetzen in Karlsruhe jedenfalls teilweise erfolgreich. Methodisch scheitert es immer am Verstoß gegen die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Also wenn wir uns die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die dreistufige, anschauen, auf der letzten Stufe dieser Prüfung, Karlsruhe sagt, Geeignetheit und Erforderlichkeit, da kommt man noch irgendwie drüber hinweg, aber die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, an der hapert es bei diesen Vorschriften. Spannend, Nico. Was fällt dir dazu ein?
Naja, es ist halt wieder eine typische Bedienungsanleitungsentscheidung, nicht? Also das ist das zieht sich ja durch Jahrzehnte durch und das will ich jetzt auch gar nicht allzu kritisch verstanden haben. Aber so funktioniert ja das Zusammenspiel zwischen Gesetzgeber und, man kann es in diesem Fall sogar noch ein bisschen konkreter sagen, Bundesinnenministerium und Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht kommt mit der BKA-Entscheidung von vor ein paar Jahren und rügt Diverses am BKA-Gesetz. Dann kommt das BMI und bessert nach. Herauskommt ein schreckliches Gesetz, wie ich finde. Also das BKA-Gesetz gehört zu den allerunübersichtlichsten und verwirrendsten Gesetzen, die ich jedenfalls überhaupt aus praktischer Erfahrung kenne. Und und dann zieht man wieder dagegen nach Karlsruhe und jetzt kommen dann wieder einige Anweisungen, doch die Sachen besser zu machen. Und dann kommen die Beamten aus den zuständigen Abteilungen im BMI und dürfen das dann wieder nachbessern, was ihnen jetzt Karlsruhe dort aufgegeben hat. Das ist das Zusammenspiel, das wir jetzt ja eigentlich in allen Bereichen haben, in denen es um die Themen Sicherheit und Datenschutz und Verfassungsrecht geht.
Ja, wenn ich ironisch wäre, lieber Nico, würde ich sagen, ja, das Bundesverfassungsgericht ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt zur Optimierung von Grundrechtsbeschränkungen. Wenn man so vorgeht und auf diese Art und Weise Recht spricht, dann passiert genau dieses Verfahren, eine Annäherung auf die gerade noch verfassungsrechtlich zulässige Einschränkung unserer Grundrechte. Und ob das jetzt die Rolle von Karlsruhe sein sollte, da kann man doch schon ein Fragezeichen setzen. Das ist methodisch bedingt, vielleicht in manchen Bereichen auch schwer zu ändern, aber unterm Strich hinterlässt es ein nicht vollständig befriedigendes Gefühl. Mit der Materie befassen sich nur sehr wenige jenseits des Bundesinnenministeriums. Sie ist schwer verständlich. Man muss schon sehr, sehr motiviert sein, um sich auch durch diese über 200 Randnummern des Karlsruher Urteils hindurch zu fräsen. Und die Erfolge sind zweischneidig, sage ich mal vorsichtig. Sowohl in der Sache, klar, man hat einen Erfolg, aber es wird halt nachgebessert und das wird dann wieder nach Karlsruhe getragen, als auch von der breiten Wirkung her, als auch von der Belastung für die Beschwerdeführer ist es kaum noch zumutbar, dort diesen Weg auf sich zu nehmen. Was fehlt aus meiner Sicht, ist eine ganz andere Fragestellung. Das ist eine politische Fragestellung, die insbesondere das Parlament einfordern könnte, nämlich endlich mal zu evaluieren, was wird denn tatsächlich von den zahlreichen Eingriffsbefugnissen, die die Sicherheitsbehörden in den letzten 10, 15 Jahren bekommen haben, was wird denn genutzt, was ist denn erfolgreich, was wird nicht genutzt und was funktioniert auch nicht. Das wäre doch mal eine sinnvolle Rückmeldung an den Gesetzgeber und das wäre in gewisser Weise auch ein Ausbruch aus diesem Klein-Klein der Annäherung an optimale Grundrechtsbeschränkungen. Aber so sind die Spielregeln, so sind die Möglichkeiten, auch die rechtlichen Möglichkeiten, die man in Karlsruhe hat. Und dort auszubrechen, ist offensichtlich sehr schwer.
Da sind wir uns ja völlig einig und da muss man jetzt auch noch mal kurz doch wieder lobend an die Beginne der Ampel zurückdenken. Da gab es ja das Thema Überwachungsgesamtrechnung, ja, was ja genau zu dem passt, was du gerade gesagt hast, was man machen wollte. Die Instrumente mal auch im Zusammenspiel sich anzuschauen. Es gab auch das Thema Freiheitskommission, dass also eine Kommission auch eingerichtet werden sollte, die darüber wacht, dass die Spielräume dort erhalten bleiben und dort nicht überschießend agiert wird. Ja, es ist aus meiner Sicht bedauerlich, dass daraus wohl in dieser Legislaturperiode nichts werden wird und dass sich jetzt natürlich in dem Wirrwarr, was wir jetzt derzeit haben, diejenigen, also das ist ja immer so, wenn Sicherheit und Freiheit irgendwie miteinander streiten und es ziehen nicht alle am selben Zug, dass sich dann im Zweifel immer diejenigen durchsetzen, die das Thema Sicherheit sich auf die Fahnen schreiben oder die eben im Bundesinnenministerium und hier im Bundesjustizministerium sitzen.
Zur Ehrenrettung der Ampel sei gesagt, es gab durchaus Sondierungen zum Thema Überwachungsgesamtrechnung. Also da gab es auch Anfragen unter anderem bei meinem Institut, wie man da vorgehen könnte, wie man in die Kommission schicken könnte. Aber das ist nicht weitergetrieben worden. Jedenfalls Ergebnisse, da stimme ich dir zu, Ergebnisse kann ich nicht erkennen.
Auch beim Deutschen Anwaltverein ist das der Fall gewesen, ja. Mhm.
Ja. Und deswegen, ist da auch in diesem Bereich am Ende, oder im Rahmen einer sich dem Ende entgegenneigenden Koalition der Vorhang zu und die guten und richtigen Fragen bleiben unbeantwortet. Das ist doch mal ein novemberlicher Abschluss für unseren Podcast, Nico, oder?
Das ist das originellste Schlusswort, was ich je gehört habe, Stefan. Endlich sagt es mal einer am Schluss. Ja. Dennoch, danke alle, die uns bis hierhin und auch ansonsten treu zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.